Egal, wo wir hingucken, ich erinnere mal kurz an den letzten Konflikt, Palästinenserkonflikt in Israel, oder ich erinnere an die Meinungskultur, die wir inzwischen haben. Hat jemand die falsche Meinung, dann muss er schon damit rechnen, fertig gemacht zu werden. Und auf der anderen Seite sehnt sich jeder Mensch danach, geliebt zu werden. Jeder Mensch möchte angenommen werden. Liebe ist ein Wert. Und ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele Menschen sich danach sehnen. Aber Liebe hat ja auch immer zwei Seiten. Wir erwarten, dass uns Liebe gegeben wird und vergessen ganz schnell, dass wir auch Liebe weiterzugeben haben. Aber wenn man so wieder in die Umwelt guckt, dann scheint auch das Angebot an Liebe gar nicht so klein zu sein. Wenn ich nach Bremen reinfahre, heute Morgen war das nicht so auffällig, aber dann finde ich auf mehreren Plakatsäulen den Hinweis, alle 11 Minuten verliebt sich jemand in Deutschland über Parship. Ne? Ist ja schon was. Ja? Oder was habe ich vor kurzem in der Zeitung gelesen? Die Deutschen haben in der Corona-Krise ihre Liebe zu den Tieren entdeckt. Sie haben ganz viele Haustiere gekauft. Und gestern habe ich in der Zeitung gelesen, dass wohl offensichtlich die Deutschen ihre Liebe zu den Tierheimen entdeckt haben. Warum? Weil sie jetzt die Tiere alle wieder zurückgeben. Wenn ich am Wochenende die Zeitung aufmache, da kommt immer sehr viel Werbung. Dann gibt es eine Lebensmittelkette, die liebt Lebensmittel. Eine Partei liebt die Natur. Liebe, begrifflich, begegnet uns Liebe an so vielen Stellen. Wenn ich eine Mail oder eine WhatsApp-Nachricht kriege, früher stand darunter freundliche Grüße, heute liebe Grüße. Und manchmal habe ich Zweifel, ob die Leute, die mir das schreiben, mich auch wirklich lieben. Okay, das geht sogar so weit. Früher haben wir gesagt, das oder das tue ich gerne. Heute sagen wir, ich liebe es, das oder das zu tun. Wir sehen auf der einen Seite fast eine Inflation von Liebe, aber irgendwie merken wir, da stimmt doch wohl irgendetwas nicht. Und wenn wir uns jetzt orientieren wollen, haben wir eine gute Möglichkeit. Und diese Möglichkeit bietet uns die Heilige Schrift. Und wenn wir uns, das habe ich gemacht, ich hatte am Freitag in Ostelzhausen gesprochen und dazu habe ich einfach mal Folgendes gemacht. Ich habe im PC eingegeben, Liebe, geliebt, lieben und so weiter und hatte 288 Ergebnisse in 0,58 Sekunden. So schnell ist ein Computer. Aber mit den meisten konnte man nicht viel anfangen. Machen wir es kurz. Wir orientieren uns an der Heiligen Schrift. Und da haben wir ja auch, ich weiß nicht, ob ihr auch Bibelserver kennt. Da kann man ja einfach einen Begriff eingeben, eine Bibelstelle eingeben und innerhalb von Sekundenbruchteilen hat man ganz viele, viele Stellen aus der Heiligen Schrift. Da habe ich das so gemacht, dass ich eingegeben habe, lieben, geliebt, liebte und so weiter. Und ich kam auf 288 Einträge. Und wenn man das mal so ein bisschen sortiert, ich habe mir alle angeguckt, dauert ein bisschen, ne? Ich habe mir alle angesehen. Und wenn man das mal sortieren will, dann kann man zumindest 3 große Gruppen erkennen. Wenn die Bibel das Thema Liebe behandelt, geht es um 3 Bereiche. Ein Bereich, die Reihenfolge ist mal jetzt egal, betrifft die Liebe zum Nächsten. Nächstenliebe oder in christlichen Kreisen Bruderliebe, Liebe zur Schwester genannt. Dann haben wir die Liebe zu Gott und noch etwas, die Liebe zu Gottes Geboten, zu seinem Wort oder deutlicher gesagt die Liebe zu Gott selbst. Ich sagte schon, wir alle nehmen Liebe gerne entgegen. Und ich habe auch so den Eindruck, dass man sich in christlichen Kreisen ganz stark darauf gestürzt hat, über die Liebe Gottes zu predigen. Das ist gut. Man kann das gar nicht deutlich genug herausstellen, dass Gott uns unbeschreiblich liebt. Aber ganz schnell vergessen wir auch die andere Seite. Und vielleicht hören wir die andere Seite nicht so gerne, wenn es um die Liebe zum Nächsten geht oder um die Liebe zu Gott. Und heute habe ich gesagt, mein Thema soll heißen, die größte Herausforderung. Es ist keine Herausforderung, dass ich geliebt werde. Für meine Frau ist es vielleicht eine Herausforderung, wenn sie mich liebt. Aber dafür, dass ich geliebt werde, Ja, es ist für mich keine besondere Herausforderung. Ich könnte mich verbiegen, könnte das eine oder andere tun, damit ihr mich gerne habt, okay. Aber immer dann, wenn ich gefordert bin, zu lieben, dann habe ich es mit einer Herausforderung zu tun. Und heute Morgen sprechen wir mal über die größte Herausforderung beim Thema Liebe. Ich war ganz erstaunt, was am Ende dabei herauskommt. Und das möchte ich mal mit euch teilen. Wenn wir uns mit Liebe beschäftigen, das möchte ich noch vorweg sagen, dann schauen wir auf Jesus. Ich mache es gerne, dass ich zum Beispiel, vielleicht noch mal kurz erklärt, man kann ja die Bibel lesen, indem man sagt, okay, dieses Jahr fange ich vorne an bei Adam und Eva und höre in der Offenbarung auf. Habe ich auch schon gemacht. Im Moment mache ich das so, dass ich einfach aufschlage, dann lese ich hier einen Teil und beim nächsten Mal da. Und das ist ganz interessant, was einem dann immer so über den Weg läuft. Das ist ganz interessant. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann auf eine Stelle stoße, meistens ist es im Neuen Testament, im Johannesevangelium der Fall, wo Jesus mit Menschen spricht. Da bekomme ich eine Lehrstunde, zum Beispiel darüber, was es heißt, dass er uns liebt oder Nächstenliebe. Das wäre davon ja auch tangiert. Wenn ich sehe, wie Jesus mit seinen Gesprächspartnern umgeht, das begeistert mich. Und es gibt so drei Gespräche, die ein wenig, was heißt ein wenig, die ziemlich deutlich berichtet werden. Das ist einmal das Gespräch Jesus und Nikodemus, lese ich gern. Kann ich nur empfehlen. Oder Jesus und das Gespräch mit der Samariterin. Da sehen wir auch, wie Jesus ist. Einzigartig, nicht zu beschreiben. Ich wünschte, ich könnte so mit dir und mit allen Menschen umgehen, wie Jesus uns das vorzeigt. Und dann gibt es noch ein Gespräch. Und davon habe ich heute mal einen Teil rausgesucht, wenn ich mal eben um die Folie bitten darf. Es geht um ein Gespräch, welches Jesus mit Petrus führt. Vielleicht kurz die Vorgeschichte. Jesus ist ja am Kreuz gestorben. Er ist von den Toten auferstanden. Dann ist er den Jüngern erschienen, aber für die Jünger war das erstmal ein Schock. Jesus kam immer wieder, ist seinen Jüngern und auch sicher anderen Menschen erschienen. Und irgendwann standen die Jünger vor der Frage, wie soll das jetzt weitergehen? Und ich sehe Petrus immer so als einen gewissen Praktiker. Und der ist mit 7 anderen an den Ort gezogen, wo er herkam. Er kam ja aus der Gegend am See Genezareth. Und da hat er gesagt, ich gehe wieder fischen. Und die anderen 6 haben gesagt, dann kommen wir mit dir. Gesagt, getan, die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Und am Morgen, wo sie schon ziemlich frustriert sind, steht jemand am Ufer und sagt, Mensch, macht es doch nochmal, schmeißt mal das Netz nochmal da und da rein. Dann werdet ihr Fische fangen. Die sagen, ach, das haben wir so viel gemacht, aber okay, kann man ja auch nochmal machen. Ne? Vielleicht hilft es. Sie tun das und merken, hier haben wir es mit Jesus zu tun. Petrus erkennt das, der springt ins Wasser, schwimmt ans Ufer, die anderen kommen mit dem Netz voll Fische und mit dem Boot ans Ufer. Und was hat Jesus gemacht? Er hat schon ein Frühstück vorbereitet. So geht Jesus mit seinen Nachfolgern um. Er hat für sie was vorbereitet. Und jetzt kommt so eine Situation, und ich versuche immer wieder, mir das mal vorzustellen. Alle, die arbeiten, kennen die Situation, wo der Chef sagt, Herr Günther, kommen Sie nachher doch mal bitte in mein Büro. Oh, oh, ne? Ja, kennen wir irgendwie, ne? Oder die Verheirateten mal, die Eheleute, die kennen die Situation, wo zum Beispiel die Frau sagt, liebst du mich noch? Oder wo der Mann zur Frau sagt, liebst du mich noch? Ich wünsche das keinem von euch. Denn das ist immer ein Alarmzeichen. Das zeigt immer, da ist irgendwas im Busch, da stimmt was nicht. Ne? Kurz gesagt, das ist immer so eine leicht unangenehme Atmosphäre. Und genau das sehe ich in dem Text erstmal, den wir uns jetzt gemeinsam angucken. Also sie hatten gefrühstückt. Man kann aus dem Text erkennen, dass Jesus wohl mit Petrus unter 4 Augen gesprochen hat. Nicht? Man kann das sehen, ihr könnt ja mal zu Hause nachlesen, ob ihr das auch so seht. Und dann stellen wir fest, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich auch mehr als diese? Er sprach zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Ich sagte ja eben, dass Jesus eine feine Art hatte, mit den Menschen zu sprechen. Er hat nicht sofort gesagt, Petrus, liebst du mich? Da könnte man ja einen Zweifel drin vermuten. Ne? Jesus fragte, liebst du mich mehr als die anderen? Das war wirklich eine feine Art. In Wirklichkeit ging es ja um die Frage, Petrus, liebst du mich? Und Jesus wollte dem Petrus etwas klar machen. Das werden wir gleich noch sehen. Aber Jesus geht hier auf eine ganz feine Art vor. Und ich habe so gedacht, was hätte ich wohl gesagt? Vielleicht hätte ich gesagt, Herr, ich weiß doch nicht, in welchem Maß die anderen dich lieben. Wie soll ich deine Frage beantworten? Petrus sagt, ja. Er hat ja gesagt. Lass uns so stehen. Nochmal, es geht also hier um die Frage, Petrus, liebst du mich? Und jetzt versuchen wir nochmal eben ganz kurz zu erinnern, gab es Gründe, die dafür sprechen, dass Petrus sich vor diesem Gespräch so ein wenig gefürchtet hätte? Ich denke ja. Ich glaube, dass in so einer Situation die Anklage da war, Petrus, was willst du denn? Du hast doch deinen Herrn verleugnet. Ich glaube, dass das auf Petrus lastete. Oder Petrus, Jesus hat dir den Auftrag gegeben, Menschenfischer zu sein. Und was machst du? Du gehst wieder zurück in deinen alten Beruf. Du führst den Auftrag nicht auf und ziehst noch andere mit. Das könnte ja auch so eine Stimme gewesen sein. Diese Frage, liebst du mich, hat Jesus dem Petrus gestellt. Aber wie ist das, wenn wir das Wort Gottes lesen? Es geht ja nicht nur darum, irgendetwas wiederzugeben, was mal geschehen ist. Das Wort Gottes ist lebendig. Es bedeutet, dass es ja auch zu uns spricht. Und wenn ich das lese, dann stellt sich auch immer wieder für mich eine Frage. Sag mal, liebst du Jesus? Stellen wir uns das mal so vor, dass Jesus auch diese Frage an uns stellt. Ganz klar, jeder Christ will Jesus lieben, will Gott lieben. Das ist ein Bedürfnis, was jeder Christ hat, und das spreche ich auch niemandem ab. Das stellen wir mal ganz groß in den Raum. Jeder Christ will Jesus lieben. Einverstanden? Ja, ne? Und trotzdem stellt sich bei dieser Frage immer wieder eine bestimmte Frage. Ich werde darauf noch zurückkommen. Vielleicht gucken wir uns vorher noch mal an, welche Bedeutung die Frage, liebst du mich, für Jesus hat. Das sehen wir an einem Text. Das war jetzt nicht deutlich genug. Darf ich mal um die nächste Folie bitten? Das funktioniert hier nicht. Ach, Entschuldigung, ich habe es aus. Entschuldigung. Da haben wir es. Pannen, ne? Das ist ein Text aus der Offenbarung. Hintergrund ist, der Johannes bekommt den Auftrag, an 7 Gemeinden zu schreiben. Und Jesus gibt für diese 7 Gemeinden eine Botschaft. Zuerst hebt Jesus hervor, was diese Gemeinde in Ephesus alles Gutes tut. Sie wird erstmal gelobt. Und dann kommt etwas, was so gar nicht passt zu unserem liebevollen Herrn. Lassen wir das mal auf uns wirken. Da steht, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist erstmal eine Feststellung. Sie zeigt, dass Liebe zu unserem Herrn, für unseren Herrn wichtig ist. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Nochmal ganz kurz. Jesus bemängelt, dass die Gemeinde ihn nicht mehr so liebt, wie das am Anfang war. Und sagt, wenn du darin verbleibst, in dieser Haltung, dann wird es zappenduster. Ich weiß jetzt nicht genau, was es bedeutet, dass der Leuchter weggestoßen ist, aber ich denke, das ist eine ganz unangenehme Konsequenz. So, ich sage das jetzt nicht, um uns zu erschrecken oder um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich sage das nur, um herauszustellen, welche Bedeutung die Liebe zu Jesus, die Liebe zu Gott für unseren Herrn hat. Das haben wir mal im Kopf. Kommen wir doch mal zu Petrus zurück. Petrus hat ja, wie wir das sehen, offensichtlich sehr schnell geantwortet. Und ich habe ja gesagt, diese Frage richtet sich auch an mich und auch an dich. Und jetzt, denke ich, laufen alle möglichen Fragen durch unseren Kopf. Was soll ich sagen? Gibt noch keine Antwort. Warte noch mal. Da gehen wir mal ganz nüchtern ran. Ich muss zwei Dinge wissen, wenn ich diese Frage beantworten will. Und das heißt, ich muss erst mal wissen, was ist der Qualitätsmaßstab, sage ich jetzt mal. Ja? Was heißt es überhaupt, Gott zu lieben? Was versteht Gott darunter, dass wir ihn lieben? Darüber müssen wir uns erst mal im Klaren sein. Und dann denken wir daran, Jesus hat ja gefragt, liebst du mich mehr als die anderen? Es ist auch eine Frage der Quantität. Also müssen wir wissen, wie wird bemessen, wie sehr jemanden Jesus oder Gott liebt. So, vielleicht ein bisschen schwierig heute Morgen, aber ist das so rübergekommen? Das ist erstmal wichtig, ja? Sonst kann ich die Frage ja nicht beantworten. Ich kann doch nicht nach meinen Gefühlen gehen. Das würden wir vielleicht ganz schnell tun. Aber nehmen wir mal an, meine Gefühle, wie ich gegenüber Jesus oder Gott empfinde, würden diese Frage wahrheitsgemäß beantworten müssen. Das wäre eine Schlittenpartie, wa? Wenn es mir gut geht, dann sage ich ja von ganzem Herzen. Ich glaube auch, dass jeder, der Jesus erlebt hat, als er sich bekehrt hat, als er von Neuem geboren wurde, als er diese Liebe, die Jesus einfach in sein Herz gelegt hat, gespürt hat, dass er sich gefreut hat über die Annahme, das ist überhaupt keine Frage zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Das kann jeder aus ganzem Herzen sagen, keine Frage. Aber es geht ja nicht nur auf Rosen weiter, ne? Wir kommen in Situationen, die uns auch nicht schmecken. Was ist, wenn ich zum Beispiel lange bete, ein Anliegen habe, was für mich wichtig ist und es sieht so aus, als wenn der Himmel zu ist. Meine Gefühle gehen runter. Kann ich dann auch noch sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen, wenn ich nur von meinen Gefühlen ausgehe? Das kann nicht sein. Liebe kann niemals eine Angelegenheit sein, die mal so und mal so ist oder die ich nach Belieben mal so und mal so ausüben kann. Das passt nicht. Das wissen wir alle. Das funktioniert nicht. Also schauen wir mal, wir gucken uns mal an, ob die Bibel uns eine Antwort gibt auf die erste Frage, welchen Maßstab Gott überhaupt setzt. Was ist überhaupt Liebe in Gottes Augen? Erst dann können wir ja diese Frage beantworten. So, und da gucken wir mal eben. Da steht etwas, wa? Ich lasse es mal so stehen, nochmal eben kurz den Hintergrund. Davor wird uns berichtet, dass ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt. Wir wissen schon immer, wenn Jesus mit Schriftgelehrten zu tun hatte, dann endete das Gespräch nicht immer im beiderseitigen Einvernehmen. Aber hier war es anders. Hier war es offensichtlich ein Schriftgelehrter, der sich Gedanken gemacht hatte. Woraus wurde er gelehrt? Er hatte das Alte Testament. Das war das Schulbuch, sage ich mal, schlechthin, das Lehrbuch für alle Bereiche. Da kannte er sich aus. Er kannte die Gebote. Und ich denke, dass der sich gefragt hat, so einfach ist es ja nicht, alle Gebote zu halten. Aber welches mag das Wichtigste sein? Vielleicht schneide ich ja dabei Jesus gut ab. Und er fragt Jesus dann, welches ist das wichtigste Gebot? Ja, er fragt, welches ist das wichtigste Gebot? Mit meinen Worten ausgedrückt. Und jetzt gucken wir mal, was Jesus dazu sagt. Jesus antwortet also, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Das sagt nicht irgendwer, das sagt Jesus. Und er beruft sich auf das Alte Testament, da steht es ähnlich. 5. Buch Mose. Da steht es ähnlich. Darauf bezieht Jesus sich. Und er sagt, dass hier auf diese Frage, was Gott unter Liebe versteht. Jetzt sind wir geschockt. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich das gelesen habe, das macht, ja, ich möchte fast sagen, doch irgendwie so eine Art schlechtes Gewissen, oder? Ja? Wer soll diesen Maßstab erfüllen? Ich kann doch meine Liebe nicht steuern. Wenn Liebe Gefühl wäre, haben wir schon gemerkt, kann ich nicht steuern. Ich kann nicht zu meiner Seele sagen, so, jetzt liebe Gott von ganzem Herzen. Kann ich sagen, passiert nichts. Auf der anderen Seite ist das die größte Herausforderung, denke ich mal, die wir haben. Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Denken, mit ganzer Kraft zu lieben. Nochmal zusammengefasst. Ich habe gesagt, das erfordert den ganzen Einsatz, stimmt's? Das erfordert den ganzen Einsatz. Und trotzdem haben wir ein Problem damit. Denn wir alle haben die Erfahrung gemacht, ich kann Liebe doch nicht steuern. Ich kann doch nicht irgendetwas in mir auslösen, um mich mehr zu lieben. Um mehr zu lieben. Jetzt könnte man vielleicht sagen, naja, wir könnten ja Gott bitten. Herr, gib uns doch bitte Liebe zu dir ins Herz hinein. Aber mal ehrlich, ist das nicht absurd? Das wäre genauso, wenn ich zu meiner Frau sagen würde, streng dich mal an, dass ich dich liebe, ne? Das haut nicht hin. Also, bis jetzt haben wir noch keine Lösung. Aber Jesus so einen in den Raum stellt, das heißt, es ist ja eine alte Forderung aus dem Alten Testament, eine Forderung, die Gott selbst gestellt hat und die bekräftigt Jesus. Dann muss es doch möglich sein, dass es auch funktioniert. Denn sonst, es würde nicht gehen. Jesus würde nichts von uns fordern, was nicht geht. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann es funktionieren? Und da brauchen wir eine Antwort, weil die Frage, ob und wie wir unseren Herrn lieben, doch wohl sehr wichtig ist. Und jetzt gucken wir mal, welche Antwort uns das Wort Gottes gibt. Es geht also um die Frage, woran wird die Liebe zu Jesus gemessen? Ich denke, wir machen mal Folgendes. Wir gehen noch mal auf den, Wir gehen noch mal auf den Text aus Offenbarung zurück. Ich habe es zweimal geschrieben, habe einmal den eben schon angesehenen Text aufgeführt, wo also eine Feststellung erfolgt, wo Jesus sagt, du liebst mich nicht mehr so, wie das am Anfang war, bitte ändere das, damit nicht ernste Konsequenzen drohen. Und jetzt merken wir schon hier bei dieser Forderung, dass unser Herr uns da nicht alleine lässt. Er sagt nicht nur, was er will, was er von uns verlangt, sondern er sagt auch, wie das geht. Ich finde das super. Das ist doch befreiend, oder? Was wäre das für ein Herr, der eine Forderung stellt und uns damit alleine lässt? Und wir sehen aus dem zweiten Teil, das habe ich jetzt auch unterstrichen, also der untere Text, und da lesen wir einmal, tue Buße, kennen wir. Das ist Alltag. Wenn ich mich verrannt habe, wenn ich etwas getan habe, was nicht okay ist, dann muss ich umkehren, das heißt Buße. Ich sage es meinem Herrn, bitte vergib mir, das verstehe ich auch unter Buße. Und dann heißt das ja, dass ich nicht so weitermachen kann wie bisher. Wenn ich umkehre, meine Richtung ändere, kann ich ja nicht im alten Stil weitermachen. Also muss was anderes kommen. Und jetzt steht hier etwas, ich weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist, etwas Befreiendes. Da steht nicht, liebe mich erst. Da hätte ich wieder nicht gewusst, wie ich das machen kann. Da steht, tue die ersten Werke. Ich finde das super. Jetzt sehen wir auf einmal, hier habe ich es mit einer Möglichkeit zu tun, die ich beeinflussen kann. Wie intensiv ich irgendetwas tue, das kann ich entscheiden. Da kann ich entscheiden, mache ich das halbherzig oder von ganzem Herzen. Mache ich das mal so und mal nicht, das kann ich entscheiden. Und hier zeigt uns Jesus schon, das vermutet man gar nicht, dass es da steht oder so steht. Hier zeigt er uns schon, wie wir aus dieser Situation rauskommen, Jesus so zu lieben, wie das am ersten Tag war. Aber es wird noch deutlicher. Die Bibel ist deutlich. Und es geht hier um eine wichtige Frage. Und es gibt mehrere Stellen, wo das, was ich jetzt gesagt habe, bekräftigt wird. Man könnte ja, wenn es keine weiteren Stellen gäbe, dann könntet ihr jetzt berechtigt sagen, du magst viel behaupten, aber das ist eine Einzelaussage, das musst du anhand des Wort Gottes. Da legen wir übrigens sehr viel Wert drauf. Wir legen sehr viel Wert darauf, eine schriftgemäße Verkündigung zu haben. Ja, das ist ganz wichtig. Da gebe uns Gott Gnade, dass wir das Wort Gottes kündigen, wie es geschrieben steht. Und jetzt schauen wir uns nochmal weitere Stellen an, die auch kein geringerer als Jesus selbst sagt. Ich habe nur zwei genommen. Es gibt noch weitere, die genau in die gleiche Richtung gehen und die uns deutlich machen, jawohl, das ist der Weg. Jesus sagt hier, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wir sehen den Zusammenhang. Ne? In der Offenbarung war von Werken die Rede. Und hier sagt Jesus, haltet meine Gebote. Das ist das Gleiche. Liebt ihr mich, dann haltet meine Gebote. Das beantwortet schon mal die Frage, wie kann ich meine Liebe zu meinem Herrn ausdrücken? Wir haben ja gesehen, über Gefühle geht es nicht. Es reicht auch nicht, ganz oft zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Oder entsprechende Lieder zu singen. Das ist alles nicht verkehrt. Aber das ist es nicht. Ne? Das ist nicht das, was damit gemeint ist. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und ich finde das so befreiend. Endlich wird die Frage gelöst, Jesus, wie kann ich dich lieben? Wie soll ich das machen? Dich mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele, mit meinem Denken, mit meiner ganzen Kraft zu lieben. Und hier wird uns der Weg aufgezeigt. Der zweite Vers verdeutlicht das nochmal. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Muss ich noch mehr Bibelstellen bringen, um zu zeigen, dass wir unsere Liebe durch die Tat ausdrücken? Und wenn wir Gott lieben wollen, dann haben wir das zu tun, was er sagt. Gut, über den Gedanken werden wir noch ein wenig weiter nachdenken. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht, aber mir fällt es hier nochmal auf. Jesus sagt noch etwas. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Ich sagte schon, es wird oft über die Liebe Gottes gepredigt. Und man kann das auch gar nicht richtig beschreiben, weil die Liebe Gottes einzigartig ist. Und wir haben alle schon gehört, dass die Liebe Gottes bedingungslos ist. Hier steht etwas anderes. Jetzt stellt sich die Frage, ist das falsch, was wir schon gehört haben, oder ist das richtig? machen wir es kurz. Es geht um zwei Bereiche. Ich kann durch meine Werke nicht gerecht werden. Meine Rettung ist davon abhängig, dass Gott mich zuerst geliebt hat, dass er dich zuerst geliebt hat. Deshalb kam er in der Person Jesus auf diese Erde. In dem Bereich können wir nichts hinzutun. Da hat jeder die Chance. Aber dann, wenn wir uns bekehrt haben, wenn er uns neu gemacht hat in unserem Inneren, wenn wir ein neuer Mensch geworden sind, dann sind wir in die Familie Gottes hineingeboren. Und wir wissen das hier aus unserem Alltag. Wenn ich Mitglied oder Glied einer Familie bin, dann habe ich auch das zu tun, was in der Familie notwendig ist. Dann habe ich auch Aufgaben. Heute machen wir das ja in der Erziehung unserer Kinder, naja, ein bisschen anders, ne? Wir machen es ja alle besser als unsere Eltern. Aber ich weiß das noch, bei uns zu Hause hatte ich Aufgaben. Und ich hatte bestimmte Sachen zu machen. Und wie, ich habe die nicht gemacht. Ja, das gehörte einfach dazu, weil ich ja zur Familie gehörte. Aber wenn es um die Frage geht, was ich als Glied der Familie Gottes mache, dann kann ich luschig sein? Kann das sein? Ich denke nicht. Ich sage das nicht, um anzuklagen. Es geht ja um die Frage, wie kann ich dir, Herr, ganz praktisch, als sowieso, als Emil, als Andreas, als Piet, als Ruth, meine Liebe zeigen. Wie kann ich das praktisch ausüben? Wie kann ich dich lieben? Darum geht es ja. Das haben wir im Hinterkopf. Ne? Ja, und da haben wir ein wunderbares Betätigungsfeld. Jetzt könnte ich, kann man nicht mal in einer Predigt zusammenfassen, was alles da drin steckt, was kann ich tun, Herr, weil ich dich liebe. Das ist ein Thema, wir haben schon die Ahnung, Nächstenliebe spielt da eine Rolle. Ne? Da gibt es so viele, die Gebote Jesu zu befolgen. Ne? Das ist eine ganze Palette. Und übrigens, das soll uns nicht erdrücken. Wir Freikirchler haben ja so ein Problem. Ne? Wir haben ja sind ja so verdreht. In dem Moment, wo von Werken die Rede ist, dann kommt ganz schnell der Gedanke, Werke, wir werden doch nicht aus Werke gerecht. Gebote, Altes Testament und was da alles kommt. Wie verdreht ist diese Auffassung? Wenn unser Herr von Werken spricht, wenn Jakobus sogar sagt, ohne Werke ist der Glaube tot. Also nochmal, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben ja gesehen, das ist praktische Liebe. Ja, und die Frage ist ja, wo habe ich denn ein Betätigungsfeld? Natürlich im Alltag, wo ich stehe, überall habe ich die Chance und die Möglichkeit, meinen Herrn zu lieben, indem ich das tue, was er sagt. Aber ein ganz großes Betätigungsfeld, und da wird es uns leicht gemacht, das ist die Gemeinde. Erinnern wir uns noch mal kurz daran, was Jesus der Gemeinde aufgetragen hat. Entschuldigung, da sage ich dazu noch mal ein Wort, habe ich eben nicht gesehen. Das bekräftigt noch mal, dass es um eine Entscheidung geht. Ja? Ich entscheide, ob ich etwas tue. Und hier steht, das finde ich so gut in der Luther-Übersetzung, da steht, lasst uns Jesus, das habe ich eingefügt, ne, weil es um Jesus geht, lasst uns Jesus lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Der Luther hat erkannt, das ist eine Entscheidung, wo ich mich entscheide. Das war auch für Petrus eine Entscheidung. Jesus, wenn ich da noch mal kurz zurückkomme, Jesus hat ihm ja nicht nur die erweiterte Aufgabe gegeben, er hat ihm ja auch praktisch gesagt, Petrus, du sagst, du liebst mich. Du kannst diese Liebe praktizieren, indem du meine Gebote hältst. Und ich traue es dir zu, dass du das machst. Und ich zeige dir jetzt, in welche Richtung das geht. Er hat ihm den Auftrag gegeben, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Vorher hat er zu ihm gesagt, du sollst Menschenfischer sein. Und noch etwas, Gott lässt uns mit dieser Aufgabe nicht allein. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat uns die Kraft gegeben und wenn wir uns kraftlos fühlen, dann gibt er uns die Kraft. Wir stehen nicht auf verlorenem Posten und wir sind auch nicht auf uns gestellt. So, und jetzt zu diesem großen Auftrag und wir sehen ganz schnell, das ist ein Auftrag, den kann ich nicht alleine und den kann ich nicht ohne Gemeinde machen. Da kann ich vielleicht einen ganz kleinen Teil machen, alleine machen. Aber was sagte Jesus zu seinen Jüngern? Was sagt er zu uns, zu jedem, der sich zu ihm bekennt? So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Es fällt auf, ich hab's unterstrichen, ja, habe ich gemacht. Gehen, machen, taufen, das alles ist mit Arbeit verbunden. Ne? Da geht es um Tun. Und wir sehen auch da wieder, unsere Liebe zu unserem Herrn zeigen wir, indem wir seine Gebote, seinen Auftrag ausführen. Und das tun wir, indem wir das tun. Da gehört etwas zu. Und nochmal, er hat uns die Kraft dazu gegeben. Jetzt mag vielleicht jemand sagen, ja, das habe ich mal immer wieder gemacht. Aber was habe ich alles im Zusammenhang damit erlebt? Richtig, wir alle kennen Enttäuschungen. Auch Enttäuschungen in der Gemeinde. Wo uns ein Bruder, eine Schwester, vielleicht habe ich dich enttäuscht oder dir auf die Füße getreten. Und dann sind wir ja, die beleidigte Leberwurst und denken, wir hätten ein Argument zu sagen, nein, jetzt muss ich ja nicht. Ne? Jetzt kann ich mich mal zurücklehnen. Ich glaube, das sind alles ganz faule Ausreden. Und ich glaube auch, dass wir gut tun, wenn wir diese Ausreden gar nicht erst in Betracht ziehen. Wir verlieren selber etwas, wenn wir das, was Jesus uns aufgetragen hat, nicht tun. Wir verlieren Segen für uns und wir verhindern Segen für andere. Im schlimmsten Fall, dass Menschen überhaupt gerettet werden. Jetzt noch was. In der Bibel steht, dient dem Herrn mit Freude. Ich habe immer gesagt, wie soll das gehen? Ne? Es gibt so vieles, wo man auch ja Frust hat und wo es keinen Spaß macht. Und auch da gilt das, dient dem Herrn mit Freude. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es immer funktioniert hat. Aber ich habe festgestellt, wenn wir erstmal ihm dienen, also wenn wir unsere Liebe tätigen, das bringt Freude. Er schenkt Freude. Und noch etwas. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo meine Kräfte nachlassen, wo deine Kräfte nachlassen. Und dann ist die Frage, ja Moment mal, kann ich jetzt meine Liebe zu meinem Herrn gar nicht mehr ausdrücken? Habe ich keine Chance mehr, Jesus zu lieben? Die Aufgaben ändern sich, der Auftrag nie. Der Auftrag gilt bis zum letzten Atemzug. Im Arbeitsleben kriege ich eine Rente. Die haben wir verdient. Aber die Rente im Reich Gottes, die kann warten. Nochmal, die Aufgaben werden sich ändern. Ja, es werden jüngere Leute, vielleicht bessere, fähigere, das übernehmen, was du tust, was ich tue. Der Auftrag bleibt. Und jetzt sagen wir vielleicht, irgendwann sind ja die Kräfte geringer. Ne? Auch da gibt es noch eine Ermutigung. Und damit möchte ich schließen. Da steht, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und was dann passiert, das ist in der Sprache der Bibel, das kann man eigentlich nur so bezeichnen, dann hast du neue Energie. Das ist ein Versprechen unseres Herrn. Lassen wir es drauf ankommen. Er ist treu. Er hält sich an das, was in seinem Wort steht. Und wir sind gefordert. Ich wünsche euch ganz viel Freude darin, Jesus zu dienen, Jesus zu lieben. Ganz viel Freude. Und Gott wird euch segnen. Das ist nämlich genau das, was er will. Er will segnen, und wir haben es aus einem anderen Vers gesehen, er will uns segnen, wenn wir das tun, was er sagt. Und er macht keine leeren Versprechungen. Gott segne euch alle. Amen.